Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Es ist eine Meldung, die in der Finanzwelt gestern für hohe Wellen gesorgt hat. Die italienische Großbank UniCredit legt ein offizielles Übernahmeangebot für die deutsche Commerzbank vor. Wie das aussieht und welche Auswirkungen das in der Praxis haben könnte, das frage ich jetzt unseren Finanzexperten, den Wirtschaftsjournalisten Oliver Stock. Ich grüße dich.
Hallo.
Oliver, die UniCredit will mit ihrem Angebot ihren Anteil über die entscheidende Marke von 30% erhöhen. Wie sieht dieses freiwillige Angebot, wie es heißt, genau aus?
Die UniCredit, die hat ein Angebot vorgelegt, das um 4% gegenüber dem Kurs, den die Commerzbank-Aktie darstellte, bevor das Angebot kam, um 4% höher liegt. Das ist jetzt keine Sensation. Das ist nicht etwas, wo man sagt, okay, die meinen es wirklich ernst mit der Übernahme, sondern das ist eher etwas, was die Aktionäre so ein bisschen kitzelt. Vielleicht mag der ein oder andere zustimmen, der sowieso nicht mehr an die Commerzbank glaubt, aber die allermeisten werden nicht aufgrund eines solchen Angebots wechseln. Also das Ganze ist eher ein taktisches Manöver.
Die UniCredit ist bereits ja jetzt größter Aktionär der Commerzbank und hält rund ein Viertel der Anteile. Also du sagst, die Bank versucht mit diesem Schritt eigentlich nicht wirklich eine Fusion der beiden Institute vorzubereiten. Was steckt dann deiner Meinung nach dahinter?
Na, es ist schon die Absicht, dass die beiden Institute aus Sicht der UniCredit fusionieren sollen. Nur dieses Übernahmeangebot, das ist so gering und ist so ein kleines, ein freiwilliges. Man sagt ja nicht, ich will das jetzt, sondern ihr könnt euch entscheiden, ob, sodass dies noch nicht der letzte Schritt sein wird. Ich rechne damit, dass jetzt einige Commerzbank-Aktionäre sich das überlegen werden und die UniCredit darauf spekuliert, dass sie tatsächlich dann mehr als 30% der Commerzbank-Anteile erhalten wird. Und dann wird sie ein sehr offizielles und dann auch nicht mehr so freiwilliges Übernahmeangebot vorlegen. Und dann geht's wirklich um die Sache. Das ist die Strategie, die aus meiner Sicht der UniCredit-Chef Marcel Ospel derzeit verfolgt.
Wie ungewöhnlich ist ein solcher grenzüberschreitender Übernahmeversuch im europäischen Bankensektor?
Der ist bisher noch nicht häufig vorgekommen. Es gibt immer wieder nationale Champions, die sich dort vereinen. Also zum Beispiel hat man ja die Commerzbank gegründet oder ist stark gewachsen dadurch, dass sie die Dresdner Bank am Ende einverleibt hatte. Das ist schon länger her. Aber ein grenzüberschreitender Bankzusammenschluss, der wird zwar immer wieder gefordert und das heißt immer wieder, wir brauchen das. Wir brauchen große Banken, die auch insbesondere mit den amerikanischen und mit den japanischen mithalten können. Aber tatsächlich stattgefunden hat sowas eher im kleinen Rahmen nur.
Im deutschen Übernahmerecht gilt, wer mehr als 30% der Stimmrechte an einer börsennotierten Firma hält, muss ein offizielles Übernahmeangebot machen. Kannst du uns nochmal erläutern, welche Rolle jetzt diese Schwelle in der aktuellen Situation spielt?
Na, die UniCredit möchte schon diese 30%-Hürde knacken. Sie möchte, dass dann sie sagen kann, okay, guckt mal, wir haben diese 30% schon und jetzt, liebe Politik, die ja immer noch einen größeren Anteil an der Commerzbank besitzt, jetzt ringt euch mal durch und macht den Weg frei. Liebe anderen Aktionäre, ihr seht, es hat jetzt keinen Zweck mehr und wir schaffen das. Die UniCredit hat ja einige Erfahrung. Wir sprachen eben darüber, welche Übernahmen es schon gegeben hat. Eine vergleichbare Übernahme gab es nicht, aber die UniCredit hat auch schon in München die dortige HVB übernommen und weiß so ein Stück weit über deutsche Befindlichkeiten Bescheid und kann sich vorstellen, wo der Kern der Hindernisse liegen könnte. Und da hat sie sicherlich die Politik identifiziert, die sie einfach an ihrer Seite braucht, die da mitmachen muss, die ja auch eben ein Teileigner der Commerzbank ist und deswegen ein Wörtchen mitzureden hat.
Gutes Stichwort, sowohl die Commerzbankführung als auch Teile der Bundesregierung sehen den weiteren Vorstoß der UniCredit kritisch. Geht es dabei vor allem um wirtschaftliche Fragen oder auch um nationale Interessen am Finanzplatz Frankfurt?
Also erstmal ist dieses kritische Sehen natürlich ein Treppenwitz, denn es war ja ausgerechnet die Politik, die vor 2 Jahren oder vor 1,5 Jahren, etwa im September 2024, den ersten Schritt gemacht hat, indem sie Anteile an die UniCredit verkauft hat, Anteile der Commerzbank verkauft hat. Und diesen Schritt, den kann man eben nicht mehr rückgängig machen. Und den hat sie damals ganz bewusst eingeleitet. Also das ist wirklich ein Treppenwitz, wenn sie jetzt sagt, nee, wie konnte das denn passieren? Das andere ist, es gibt natürlich schon Interesse daran, so eine Bank wie die Commerzbank in Deutschland auch zu erhalten. Die Bank ist sehr stark nach eigener Aussage im Mittelstand investiert, also im Rückgrat sozusagen der deutschen Wirtschaft investiert, ist dort auch mit Krediten unterwegs, pflegt gute Beziehungen zu vielen mittelständischen Unternehmen. Und das will man eben auch nicht verlieren und überhaupt nicht aufgeben. Nur man muss auch sehen, wenn ein Käufer kommt und sich so eine Bank anschaut und dann ist angeblich das beste Geschäft das Mittelstandsgeschäft, dann wäre ja der Käufer mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn er nicht ausgerechnet dieses Geschäft auch fortsetzen würde. Also, dass das wirklich dann vernachlässigt werden würde durch den Käufer Unicredit, das sehe ich nicht.
Eine Übernahme dieser Größenordnung müsste ja auch von mehreren Behörden geprüft werden, etwa von der Bankenaufsicht oder dem Kartellamt. Wie realistisch ist es, dass ein solcher Deal überhaupt genehmigt werden würde?
Na, bisher hat es da von dieser Seite keine Einwände gegeben. Die Bundesbank, die Bankenaufsicht muss prüfen. Sie wird das sehr ernsthaft tun in dem Augenblick, wo die 30%-Hürde überschritten ist und dieses offizielle Angebot dann vorgelegt werden muss. Aber es geht eben um eine grenzübergreifende Fusion und es geht nicht um nationale Fusionen. Insofern ist das Kartellrecht da wahrscheinlich nicht dasjenige, was dem entgegenstehen wird.
Du hast es gerade schon gesagt, der deutsche Staat hält ja noch immer rund 12% an der Commerzbank. Welche Rolle spielt denn diese Beteiligung bei der Entscheidung über eine mögliche Übernahme?
Ja, die Beteiligung ist natürlich ein Hindernis für die Unicredit. Wenn die Bundesregierung nicht verkauft und da nicht mitmacht, dann wird es auch nichts. Und der Chef der Unicredit, der hat gesagt, nee, also gegen die Bundesregierung machen wir das nicht. Aber er empfängt eben sehr unterschiedliche Signale. Offiziell ist die Politik dagegen, aber inoffiziell hat sie überhaupt den Verkaufsprozess eingeleitet. Also wahrscheinlich wird sich auch ein Marcel Ospel ausrechnen, dass er in der Politik verschiedene Mitspieler hat, die ihm da durchaus gewogen sind. Und am Ende muss es ja auch in der Politik nicht immer darum gehen, jetzt nationale Banken zu erhalten, sondern es muss eigentlich darum gehen, wie kann man die Finanzierung eben zum Beispiel von Unternehmen sicherstellen, wie kann man im Sinne von Kunden das Beste rausholen. Und wir sehen ja, welche Verwerfungen es im Moment geopolitisch gibt. Und da sind vielleicht größere Banken, die auch einen größeren Raum haben, den sie betreuen, gar nicht so schlechte Partner für Unternehmen, wenn es darum geht, auch internationale Kredite zu bekommen und abzusichern.
Die Unicredit ist eine der größten Banken Europas und besitzt bereits die Hypo-Vereinsbank in Deutschland. Wie würdest du das Geschäftsmodell und die Strategie dieses italienischen Finanzkonzerns beschreiben?
Ja, die Hypo-Vereinsbank hat sie vor einigen Jahren gekauft und hat dort nicht viel mehr von der originalen Hypo-Vereinsbank hinterlassen. Das heißt also, eine Strategie ist sicherlich, wenn sie etwas kauft, dann macht sie nicht eine neue Marke auf und macht nicht ein zweites Headquarter auf, sondern es geht dann sehr strikt darum, so etwas von Mailand aus zu steuern, von Italien aus zu steuern und die Overhead-Kosten, die Kosten fürs Backoffice so gut es geht abzubauen. Da liegt ja dann auch der Charme einer solchen Fusion drin, dass man eben das, was dann doppelt ist, auch sich wirklich sparen kann. Das ist sicherlich eine Strategie. Das andere, die Unicredit ist stark in ihren Firmenkundengeschäften in Italien, eine der größten Volkswirtschaften der Welt nach wie vor, weiß also, was eigentlich Sache ist in der Unternehmensfinanzierung und sie ist auch nicht schlecht im Investmentbanking. Also sie wäre dann, wenn ihr diese Übernahme gelingt, sicherlich in der ersten Liga der weltweiten Banken.
Du hast ja auch gerade schon festgestellt, die Commerzbank gilt als eine der wichtigsten Banken für den deutschen Mittelstand. Aber du sagst, es besteht eben doch keine Gefahr, dass sich das Geschäftsmodell bei einer Übernahme stärker beispielsweise in Richtung internationaler Großkonzerne verschieben könnte.
Naja, die Logik dahinter ist ja die, wenn man eine andere Bank oder überhaupt wenn man etwas kauft, dann guckt man sich ja genau an, was funktioniert gut und was funktioniert nicht gut. Und die Darstellung der Commerzbank ist immer die, wir sind die Mittelstandsbank. Das ist ihr Branding, das ist der Kern vom Kern ihres Geschäftes. Und ein Käufer wird sich immer das genau angucken und das wird am Ende auch ausschlaggebend sein, überhaupt Interesse zu haben und überhaupt diesen Kauf durchzuziehen. Und wenn ich das dann mache und wenn mir das dann gelingt, dann wäre es nicht logisch, dieses Kerngeschäft irgendwie zu beschädigen. Im Gegenteil, dann muss es eigentlich darum gehen, das auszubauen mit den dann zur Verfügung stehenden, vielleicht noch besseren Möglichkeiten.
Viele Commerzbankkunden fragen sich jetzt vermutlich, was würde eine solche Übernahme praktisch für mich bedeuten? Müssten Kunden mit Filialschließungen, neuen Gebühren oder sonstigen Änderungen rechnen?
Gut, Commerzbankkunden sind leidgeprüft. Ich selber gehörte auch dazu und bin irgendwann von dieser Bank weggegangen, weil ich eben keine Filiale mehr gefunden habe. Und weil ich keine Geldautomaten mehr gefunden habe. Das sind meine ganz normalen Bedürfnisse als Privatkunde. Und die waren da nicht mehr zufriedenstellend abgedeckt. Also ich glaube, schlimmer geht immer, aber der Leidensweg der Privatkunden, der Commerzbank, der ist schon ziemlich ausgeprägt. Es kann sein, dass am Ende Gebühren angehoben werden, also Preise letztlich für Bankprodukte angehoben werden. Es kann auch sein, dass es noch weniger Filialen gibt. Ich denke, das ist aber nicht das ausschlaggebende Thema, sondern das wird im Bereich des Möglichen sein. Jeder ist auch dann seines Glückes Schmied und kann auch seine Bank wechseln, wenn ihm das zu bunt wird. Interessant ist wirklich, was die Unternehmen, was die Mittelständler denken, wenn sowas passiert. Ob sie mitmachen und sagen, okay, da entstehen für mich neue Chancen, oder ob sie dann doch zu einer anderen Privatbank oder zu den öffentlich-rechtlichen Banken gehen und sagen, nee, ich will es dann doch in deutschen Händen lassen.
Abschließend, man hört ja seit Jahren, Europa braucht größere Banken, um international, etwa mit amerikanischen Finanzriesen, konkurrieren zu können. Könnte diese mögliche Übernahme also auch ein Teil einer größeren Konsolidierung im europäischen Bankensektor sein?
Das ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Wir kommen ja aus einer Zeit in den Jahren 2007, 2008, 2009, in dem wir die Finanzkrise erlebt haben. Und die Lehre aus der Finanzkrise ist eigentlich gewesen, too big to fail. Das heißt, es gibt zu große Bankkonglomerate, als dass sie auch pleite gehen dürften, ohne größere Schäden zu hinterlassen. Und daraus hat man gefolgert, sie müssen sich besser absichern, sie brauchen einen größeren finanziellen Puffer oder sie dürfen gar nicht erst so groß werden. Letzteres hat aber genau nicht stattgefunden, sondern wir sehen seit einiger Zeit mehr und mehr Fusionen, manchmal aus der Not geboren. Ich erinnere da an die Credit Suisse und die UBS in der Schweiz, die letztlich dann zur UBS geworden sind. Also die UBS hat sich die Credit Suisse einverleibt in der Notsituation. Das heißt, diese Banken werden immer größer und natürlich dann auch ein Stück weit, ja, ich will so sagen, unheimlicher, weil ihre Größe irgendwann nicht mehr zu handeln ist und schon gar nicht, wenn sie in eine Schieflage geraten. Das spricht dafür, eigentlich nicht solche Riesenbanken zu bauen. Auf der anderen Seite haben wir weltweit das Bedürfnis von Unternehmen, sich abzusichern, eine Finanzierung hinzubekommen, Investoren zu finden, Merger stattfinden zu lassen. Diese der Globalisierung geschuldete Neigung von Unternehmen, die hat zur Folge, dass sie große Banken brauchen, die auch weltweit unterwegs sind, dass sie nicht die Bank wechseln müssen, weil sie vielleicht jetzt in Asien ein Geschäft machen wollen und die eigene Bank sagt, nee, also bis dahin reichen meine Kompetenzen und Filialen nicht. Insofern, ja, es hat was für sich, nicht Riesenbankkonglomerate zu bauen. Aber ja, es hat auch was für sich, internationale Banken zu schaffen, die wirklich an der Seite der Unternehmen was ausrichten können.
Eine Einschätzung war das von unserem Finanzexperten, dem Wirtschaftsjournalisten Oliver Stock. Oliver, ich danke dir.
Gerne.